Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Ich bedanke mich ganz herzlich, heute Morgen hier sein zu können und über die Schändung der Arbeit im neoliberalen Kapitalismus sprechen zu können. Ich habe bei Erich Fromm ein Zitat gefunden, da sagt er, sollte man in diesem Jahr, wo wir an den 200. Geburtstag von Marx erinnern und die Erich-Fromm-Gesellschaft hier zusammenkommt, dieses Zitat, glaube ich, an den Anfang stellen. 1976 hatte Erich Fromm in seinem, ich denke, uns allen bekannten Werk haben oder sein Folgendes gesagt, würde Marx seine Ideen heute am Anfang des Verfalls des Kapitalismus verkünden, dann hätte seine wirkliche Botschaft die Chance, Einfluss auszuüben. 76. Also damals hat er gesagt, Anfang des Verfalls des Kapitalismus, und das erleben wir gerade, diesen Verfall des Kapitalismus, wo wir alle nicht wissen, was danach kommt. Aber wir wissen alle, es muss etwas danach kommen. Jedenfalls sehen wir, dass die Weltgesellschaft heute da angekommen ist, wo der Theoretiker und Philosoph aus Trier schon 1848 bei der Abfassung des Kommunistischen Manifestes gedanklich war. Er hat in kleinsten Anfängen gesehen und geahnt, was heute ausgewachsen und verheerend ist, ein destruktiver Kapitalismus, der die Würde des Menschen und der menschlichen Arbeit schändet und beschädigt. Es gibt einen bekannten britischen Historiker und Philosophen, Tony Judd, der hat in seinem politischen und historischen Vermächtnis im Jahre 2010 davon gesprochen, dass wir Augenzeuge sind einer Welt, die wir jetzt verlieren. Er hat einen Rückblick gemacht und gesagt, erst in diesem Rückblick nehmen wir wahr, welche Welt wir verloren haben und in welcher Regression wir uns befinden. Ich glaube, wir können uns alle daran zurückerinnern. Und wir wissen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg es in allen Industriestaaten einen Aufbruch gegeben hat, dass das, was nach 1929, 1933 geschehen ist, nämlich dass die Krise des Kapitalismus zum Faschismus geführt hat, nie wieder passieren sollte. Deswegen gab es einen breiten Konsens in allen Industriestaaten, einen Sozialstaat aufzubauen, einen großen Konsens von den New Dealern in den USA, den Vertretern der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland, der Labour Party in Großbritannien und Vertreter der Wirtschaftsplanung in Frankreich. Man war sich einig darin, dass es notwendig sei, die Freiheit des Marktes und des Kapitals einzuschränken im Interesse der Allgemeinheit. Und wir alle wissen, dieses Konzept bei aller Kritik und bei allen Defiziten hat doch einige Härten des Kapitalismus abmildern können. Es gab eine Zeit, die nannten wir in Deutschland das Wirtschaftswunder, in den USA und in Großbritannien nannte man dieselbe Zeit The Golden 30s, die goldenen 30er Jahre, Frankreich, Trente Glorieuse. Also überall die Idee, es gab und die Erfahrung, es gab eine Zeit, in der wenigstens die Armut so weit bekämpft war, dass sie sie nicht mehr in der Gesellschaft als Grundphänomen gegeben hat, sondern nur an den Rändern. Soziale Ungleichheit war zu einem Randphänomen gemacht worden. Es gab anständige Löhne, es gab eine Rente, von der man leben könnte, es gab einen sozialen Wohnungsbau. Der Alters- und Kündigungsschutz, Arbeitsschutz, Mitbestimmungsrechte, Tarifverträge, alles das galt allenthalben. Das führte dazu, dass Wohlstand und soziale Sicherheit ein allgemeines Gefühl in der Gesellschaft war. Und in dem Maße, wie man die Axt daran gelegt hat, konnte dann das entstehen, was wir heute auch im Bundestag haben, nämlich die AfD. Der Westen erlebte Jahre von Wohlstand und sozialer Sicherheit. Und in einer durch den Kapitalismus strukturell geprägten Lage der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer konnten Stützpfeiler eingezogen werden, Und das ist mein Thema, über das ich gleich sprechen werde. Und damit konnte auch Arbeit, Erwerbsarbeit mit Würde versehen werden. Aber diese Lehren aus dem Scheitern des deregulierten Kapitalismus, des deregulierten Marktes, wurde spätestens ab Ende der 70er Jahre revidiert und setzte nach einem kurzen Intermezzo der Staatsintervention und der Regulierung des Kapitalismus mit sozialen Rechten eine Kehrtwende, eine Epochenwende ein. Und diese Epochenwende hat etwas damit zu tun, dass die herrschenden politischen und ökonomischen Eliten ja so etwas wie eine Revolte gegen die soziale Einhegung des Kapitalismus organisiert hatten. Sie führte dazu, dass der Soziologe Oliver Nachtwey von einer regressiven Modernisierung sprechen kann. Damit meint er, dass wir zurzeit eine Fortentwicklung unserer Gesellschaft erleben, eine Modernisierung, die aber in der Sache einen Rückschritt hinter einen erreichten Stand sozialer und wirtschaftlicher Rechte führt. Aus der Abstiegsgesellschaft, so Oliver Nachtwey, ist längst eine Abstiegsgesellschaft geworden. Es gab eine Zeit, in der man der Arbeit den wahren Charakter wenigstens weitgehend genommen hatte. Und diese Umkehrung möchte ich an einem praktischen Beispiel aufführen, mit dem wir alle zu tun haben, nämlich mit dem Niedergang des Berufs des Briefträgers und des Paketboten. Es war einmal ein angesehener, respektabler Beruf mit Beamtenstatus. Und die Bundespost wurde umgebaut zu einem hochprofitablen Unternehmen. Sie erwirtschaftete im letzten Jahr einen Reingewinn von 3,7 Milliarden Euro, einen Zuwachs von fast 3% gegenüber dem Vorjahr, und für die nächsten Jahre sind Steigerungen von 8% im Blick. Den Preis dafür haben die Paket- und die Postboten zu zahlen. 2015 hatte die Post, das DAX-Unternehmen, trotz massivem Widerstand und Streiks der Belegschaft 40 regionale Billigtöchter für die Zusteller gegründet. Und jetzt gibt es neue Paketdienste, neue Briefträger, die zu deutlich niedrigeren Löhnen arbeiten, etwa ein Viertel weniger Lohn haben als der traditionelle Briefträger. Heißt, wir haben in der Post ein Zwei-Klassensystem, der relativ gut abgesicherte Beamte und Angestellte auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Billiglöhner, aber sozusagen mit einer Tendenz, die in die Rechtlosigkeit hinaus ausfranst. Die einen haben geregelte Dienstzeiten, gutes Einkommen, sind privat krankenversichert, und bei den anderen will man sich das alles sparen. Begründet wird das mit der privaten Konkurrenz. Diese private Konkurrenz ist nicht vom Himmel gefallen. Die vielen Hermes und welche Paketdienste auch immer, Sie kennen das, da fahren 5 Autos hintereinander vor und bringen die Pakete. Begründet wird das alles mit der Konkurrenz, die politisch gewollt initiiert worden ist. Und wir sehen an dieser Umformung des respektablen Berufs des Post- und Paketsboten mit sozialer Absicherung, mit respektablen Gehältern, von denen man leben kann, mit sozialen Rechten in einem Job, was daraus geworden ist, ein Job, der vor allem eins zu sein hat, nämlich möglichst billig. Entwürdigt wurde die Arbeit zu einem Job ohne soziale Sicherheit und Verlässlichkeit. Der Niedergang dieses respektablen Berufs, das können Sie in anderen Berufen ähnlich nachzeichnen, der Niedergang dieses respektablen Berufs ist ökonomisch gewollt und wurde politisch gemacht und wurde aus einer sozial abgesicherten und geachteten Arbeit ein billiger Job. Ein dichtes Netz von sozial- und arbeitsrechtlichen Standards erschien auf einmal als ein Hindernis für die Ausdehnung des Marktprinzips auf alle Sektoren der Gesellschaft. Es sollte überall effizienter und profitabler zugehen, bis dahin, dass weithin die Briefkästen ja verschwunden sind. War es bis dahin das Ziel auch der Rechtsentwicklung, der Arbeits- und Sozialrechtsentwicklung, die Würde der Arbeit durch die Herausbildung und die institutionelle sowie rechtliche Absicherung des Normalarbeitsverhältnisses zu garantieren, wird genau jetzt dieses Ziel umgedreht. Durch Flexibilisierung und Prekarisierung soll die Arbeit billig werden, sie soll ertragreich sein für Finanzinvestitionen und da gelten soziale Rechte als Hindernis. Soziale Rechte wie Löhne, gesicherte Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen sind dann nur noch jene Restgrößen, die sich flexibel an die Gewinnerwartungen anpassen müssen. Und dabei entschwindet genau das, was der große Errungenschaft des 19. Jahrhunderts, aber insbesondere nach 1945 war, nämlich Arbeit mit Würde auszustatten, und zwar so, dass Arbeit sozial abgesichert wird und mit sozialen Rechten in Verbindung gebracht werden muss. Und dabei ist zu erinnern an die Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation von Philadelphia 1944. Dort wurde erstmals in einem Dokument, das heute zu den Gründungsdokumenten der UNO gehört, eine Erklärung verabschiedet über die universellen sozialen Rechte. Dort finden Sie erstmal die Formulierung des Respekts vor der Arbeit. Arbeit ist keine Ware. Kollektive Freiheit, dass Freiheit garantiert wird durch kollektive Rechte, Vereinigungsfreiheiten in den Gewerkschaften als Voraussetzung für sozialen Fortschritt, die Berechtigung von Tarifverträgen als Norm. Solidarität, ein wunderbares Zitat in dieser Erklärung lautet: Armut, wo immer sie besteht, gefährdet den Wohlstand aller. Armut, wo immer sie besteht, gefährdet den Wohlstand aller. Und schließlich soziale Demokratie. Dabei wurde Gerechtigkeit als Hauptziel innerstaatlicher und internationaler Ordnung formuliert und die Menschenwürde als Grundlage und Ziel aller wirtschaftlichen und sozialen Ordnung zu Papier gebracht. Das ist eine Erklärung, die die Lehren zieht aus dem gescheiterten Projekt des deregulierten Kapitalismus in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und so ist nach 1945 zunächst ein beachtlicher Prozess der rechtlichen Kodifizierung sozialer und ökonomischer Menschenrechte angestoßen wurde, bei denen, und das ist das Entscheidende, dieser abstrakte Begriff der Würde der Arbeit durchbuchstabiert wird, indem Arbeit mit Rechten versehen wird. 1948 wurde die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet und sie fordert in ihrem Artikel 22 die Gewährleistung wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Menschenrechte, damit jeder unter Bedingungen leben könne, die für seine Würde und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlich sind. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist eine ganze Architektur sozialer Menschenrechte entstanden. Man müsste über die Übereinkommen der ILO reden, die Menschenrechte in Europa, die Europäische Sozialcharta, die Charta für Grundrechte der Europäischen Union und. Zusammengefasst also, in Situationen, in denen die Würde des Menschen verletzt wird und er unter bedrängenden und unerträglichen Arbeits- und Lebensbedingungen, Ausgrenzung und Rechtlosigkeit zu leiden hatte, wollten diese sozialen und wirtschaftlichen Menschenrechte Würde, Freiheit und sozialen Schutz sichern. Nicht auf Wettbewerb und Konkurrenz, sondern auf Menschenwürde, Recht und Gerechtigkeit sollte eine internationale Ordnung basieren. Durchbuchstabiert wird diese Würde des Menschen in konkreten Rechten, einem Recht auf Arbeit, Rechte in der Arbeit, Rechte durch Arbeit, Verbot der Zwangsarbeit, ein Recht auf eine angemessene Entlohnung, das Recht auf beruflichen, gewerkschaftlichen Zusammenschluss, das Recht auf soziale Sicherheit bei Arbeitslosigkeit, Krankheit, Individualität, das Recht auf Wohnung und das Recht auf Nahrung. Damit wurde jetzt Schluss gemacht. Was ich vorhin diesen Epochenwechsel genannt hatte, die Umkehrung der sozialen Menschenrechte, das erleben wir im Zuge einer neoliberalen Globalisierung, die ein politisches und ökonomisches Projekt ist, genau diese menschenrechtlich abgesicherte Würdetradition der Arbeit umzukehren. Nicht mehr die Arbeit und ihre sozialen und wirtschaftlichen Rechte, sondern die Rechte der Finanzinvestoren und die Renditeinteressen wurden zum Dreh- und Angelpunkt eines flexiblen, finanzmarktgetriebenen Kapitalismus. Der Arbeiter mit sozialen Rechten wird demontiert und der Aktionär privilegiert. Die neoliberale Globalisierung ist insofern eine strukturelle Respektlosigkeit gegenüber der Würde der Arbeit, dem sie diese Arbeit von den sozialen Rechten, wirtschaftlichen Rechten entkleidet und Arbeit wieder zu einer bloßen ökonomischen Ware macht. Wenn man diese Lage so skizziert, sind wir ganz schnell bei Erich Fromm. Erich Fromm hat sich in seinem Denken noch sehr stark auf den sogenannten fordistischen Kapitalismus bezogen in den 60er Jahren. Aber er hat mit einer klaren Analyse vor dieser Verkehrung der Arbeit mit dem Begriff des Marketingcharakters versucht, diese Umkehrung der Arbeit auf den Begriff zu bringen. Der Mensch, so sagt er, muss sich auf einem Markt verkaufen, genauer, er ist gleichzeitig Verkäufer seiner selbst und eine zu verkaufende Ware. Arbeit hat keinen Selbstwert mehr, sie wird zu selbstlosen Werkzeugen in der Hand und zum Nutzen anderer. Ich denke, die vermutlich größte intellektuelle Leistung des Neoliberalismus der letzten 30 Jahre besteht darin, dass so getan wird, als herrsche jetzt hier vernünftiger ökonomischer Sach- und Menschenverstand. Vernünftig und zwangsläufig erscheint dann, dass die Arbeit der einen prekär wird, während die anderen ihre Arbeit als ein unternehmerisches Selbst begreifen, da der Markt dies hervorbringt. Der Klassenkampf gegen die Ausbeuter wird in einen inneren Kampf mit sich selbst verwandelt. Wer scheitert, beschuldigt sich selber und ist beschämt. Man problematisiert nicht mehr gesellschaftliche Verhältnisse, die dazu führen, sondern das Problem liegt in der Person des Einzelnen. Sie wird nicht von außen verschuldet, sondern ist selbst verschuldet. Der Warencharakter ist jedoch nur die äußere Gestalt für jenes Bewegungsgesetz, das nach Marx die Arbeit zu einem lebendigen Anhängsel des Maschinensystems gemacht hat und unter das Kapital subsumiert. Meine Frage ist, warum lassen Menschen und lohnabhängige Beschäftigte sich diese Subsumption ihrer Arbeit unter das Bewegungsgesetz des Kapitals gefallen? Der in Berlin lebende koreanische Philosoph Byung-Chul Han versucht eine interessante Erklärung mit folgender Grundthese. Er sagt, die systemerhaltende Macht des Neoliberalismus tritt nicht repressiv auf, sondern verführend. In einem repressiven System sind sowohl die Unterdrückung als auch der Unterdrücker sichtbar. Doch im neoliberalen Herrschaftssystem sei alles so stabil, weil es Freiheit propagiere und von Freiheit Gebrauch macht, statt sie einfach nur zu unterdrücken. Der neoliberale Individualismus schafft einen neuen Menschen, für den die Freiheit darin besteht, sich frei dem Markt zu unterwerfen. Unterwerfung selber wird als Freiheit verstanden. Heute stürzen sich Beschäftigte mit Euphorie in die Arbeit bis zum Burnout und eine solche Ausbeutung der Freiheit provoziert nicht nur keinen Widerstand, sondern sie legitimiert genau diese Unfreiheit, eine Unfreiheit, die als Freiheit und Unterwerfung maskiert wird. Die Freiheit besteht dann in einer Freiheit, sich freiwillig für den Markt zurichten zu lassen. Freiheit durch Unterdrückung und Unterdrückung durch Freiheit, so Byung-Han, ist das neue Narrativ. Zitat, jeder ist heute ein selbst ausgebeuteter Arbeiter seines eigenen Unternehmens. Selbstausbeutung ist effizienter als Fremdausbeutung, denn sie geht mit dem Gefühl der Freiheit einher. Es gibt nicht mehr denjenigen, der ausbeutet und zur Arbeit zwingt. So wird beispielsweise Amazon Flex um private Fahrer, die mit Hilfe einer App im Auftrag von Amazon Pakete mit ihrem eigenen Auto ausliefern. Sie könnten so ihr Einkommen durch gelegentliche Lieferfahrten und durch eine frei gewählte Arbeitszeit aufbessern. Und auf der Website dieses Unternehmens wird damit geworben, man könnte 64 Euro Verdienst für eine 4-Stunden-Schicht haben. Und das Versprechen lautet: Seien Sie Ihr eigener Chef und arbeiten Sie nach Ihrem eigenen Zeitplan. Dass man sein eigenes Auto mitbringen muss, dass man keine sozialen Rechte bei dieser Arbeit hat, dass es keinen Tarifvertrag gibt, davon ist nicht die Rede. Und da sind wir wieder bei dem ehedem verbeamteten, sozial abgesicherten Paketboten. Er wurde abgeschafft und konkurriert jetzt mit solcher Gestalt eines verkommenen und geschändeten Berufes. Marx konnte noch von repressiven Herrschafts- und Klassenverhältnissen ausgehen, die von oben ausgingen und identifizierbar waren. Aber im neoliberalen Regime richtet der Ausgebeutete seine Ausbeutung und Unterdrückung gegen sich selbst. Sie tritt als eine smarte Macht auf, die Autonomie und Selbstbestimmung verheißt und verlockt: Seien Sie Ihr eigener Chef. Herrschaft macht von der Freiheit in einer Weise Gebrauch, dass Herrschaft als Autonomie erscheint. Eine smarte Macht tritt mit freiheitlichem Aussehen auf, und dabei ist diese Freiheit ein Modus der effektiven Ausbeutung. Das System will immer produktiver werden, und so schaltet es von Fremdausbeutung auf Selbstausbeutung um, weil dies mehr Effektivität und mehr Produktivität verspricht. Freiheit ist eine Gegenfigur des Zwangs. Wenn aber der Zwang, der unterwirft, als Freiheit auftritt, dann ist genau dies das Ende von Freiheit. Damit komme ich zu meinem dritten Punkt, und da sind wir nicht nur bei Marx, sondern auch bei Erich Fromm. Nämlich, wenn dieser Neoliberalismus nicht als ein autoritäres, aufgezwängtes System erscheint, sondern sich attraktiv gibt mit dem Zentralbegriff der Freiheit und Menschen sich in dieser Freiheit unterwerfen, ist doch die Frage: Wie kann es zu dieser Anpassung des Menschen an diese unterworfene Freiheit kommen, die zudem noch als Freiheitsversprechen auftritt? Erich Fromm geht in seiner Analyse dieser unterworfenen Freiheit weiter, als die soziologische Debatte es derzeit gemeinhin tut. Dabei greift er auf eine zentrale Kategorie der Kapitalismuskritik bei Marx zurück, die mit der sich eine gerade säkulär verstehende Gesellschaft wie die unsere eher schwer tut. Marx und auch Erich Fromm sprechen davon, dass der Kapitalismus Fetischismus ist, also eine Art von Götzendienst. Und Erich Fromm spricht im Zusammenhang der Verhältnisse in der Arbeitswelt davon, dass er sagt: Wir haben es dort mit einer, Zitat, geheimen Religion unserer Gesellschaft zu tun. Und er sagt, dass diese geheime Religion der Gesellschaft und die Entzifferung dieses Geheimnisses dieser Religion, eine Religion, die nicht als Religion auftritt, aber als Religion funktioniert, der Schlüssel zur Analyse und zum Verständnis der Entwürdigung der Arbeit in einer modernen, von der Technologie wesentlich geprägten Gesellschaft sei. Diese Religion, die als geheime Religion auftritt, so Erich Fromm, gibt sich nicht als Religion bekannt. Und deswegen ist es für eine säkulare Gesellschaft gar nicht so einfach, mit dieser Religion auch umzugehen. Worin besteht nach Erich Fromm dieser Charakter der verheimlichten Religion? Karl Marx benutzt mit der Bezeichnung Fetischismus einen Ausdruck aus der Sphäre des Religiösen, um das innerste Wesen und die Dynamik des Kapitalismus selbst zu charakterisieren. Es handelt sich dabei um ein zentrales Denkmotiv, das sich in seinen Schriften seit 1844 bis zu seinem Tod immer wieder durchhält. Und in immer wieder neuen Wendungen beschreibt Marx das, was den Kapitalismus zu innerst auszeichnet, nämlich was aus den Köpfen und den Händen der Menschen hervorgeht, verselbstständigt sich und gewinnt Kontrolle über sie, über ihr Denken, über ihr Leben. Das Verhältnis von Subjekt und Objekt kehrt sich um. Die Subjekte unterwerfen sich selbst der Eigengesetzlichkeit einer Dynamik, die sie nicht mehr beherrschen und auch nicht mehr durchschauen können. Marx nennt es Ausbeutung, dass die produktiven Arbeiter fremdes Eigentum schaffen und dieses Eigentum über diese Arbeit kommandiert. Die Kritik des Kapitalismus als Götzendienst bringt diese Unordnung und Respektlosigkeit gegenüber dem Menschen und seiner Arbeit auf den Begriff. Sie besteht strukturell darin, dass der Mensch zum Objekt einer destruktiven Dynamik wird, die sich mit dem Wertungsgesetz des Kapitals ausliefert. Die Mechanismen, die dazu führen, dass Menschen diese Entwürdigung zulassen oder sie als eine unterwerfende Freiheit akzeptieren, bezeichnet einen Sachverhalt, der in der biblischen Tradition, auf die sich auch Erich Fromm bezieht, als Götzenverehrung bezeichnet wird. Es war der Jude Moses Hess, der diese biblische Götzenkritik nur zu gut kannte. Und dieser Moses Hess war auch derjenige, der erstmals diese biblische Götzenkritik zu einer Kritik vergötzter Geldverhältnisse formuliert hat. Und in seinem berühmten Aufsatz über das Geldwesen von 1843 war Moses Hess der Erste und der auch noch vor Marx das Konkurrenzverhältnis von Gott und Mensch auf das Verhältnis von Mensch und Geld übertragen hat. Dem Kapitalismus machte Moses Hess den Vorwurf, den Menschen zu einem ökonomischen Tauschwert zu reduzieren, und er hat dieses Motiv mit dem Begriff des biblischen Götzendienstes benannt, und es war dann Karl Marx, der von Moses Hess genau diese Idee übernommen hat und mit dem Begriff des Fetischismus verbunden hat. Für Hess wie auch für Marx fungiert das Geld als der wahre Gott, vor dem die Gesellschaft in die Knie geht. Marx war nun nicht an der metaphysischen Frage der Existenz Gottes oder eines Jenseits interessiert, wohl aber an der Sichtbarmachung der irdischen Mächte, die Unterdrückung hervorrufen. Die irdischen Götter sind sichtbar. Sie machen aus dem Menschen ein, wie Marx im kategorischen Imperativ gesagt hat, ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verächtliches und ein verlassenes Wesen. Die Religionskritik als Fetischismuskritik ist eine Kritik der irdischen Götter, die auf dieser Erde verehrt werden und vor denen die Menschen in die Knie gehen. Mit Karl Marx, mit Walter Benjamin und dann später mit Erich Fromm lässt sich immer wieder aufzeigen, dass der Kapitalismus selber die Funktion einer solchen latenten Religion eingenommen hat. Der Jude Erich Fromm steht mit dem Juden Moses Hess und mit dem Juden Karl Marx genau in dieser mythenkritischen Tradition, die aufdeckt, wo irdische Götter zu Herrschaft und Unterwerfung führen. Erich Fromm schreibt in Haben und Sein, dass Religion jedes von einer Gruppe geteiltes System des Denkens und des Handelns ist, das dem Einzelnen einen Rahmen der Orientierung und ein Objekt der Hingabe bietet. Dieses Objekt der Hingabe kann alles Mögliche sein. Das können Bäume sein, das kann der lebendige Gott sein, es kann der Gott der Bibel sein, was auch immer, aber es kann auch der Markt und es kann auch der Kapitalismus sein. Und dann führt Erich Fromm ein wichtiges Unterscheidungskriterium ein, dass wir im Kern, wenn Sie mögen, können wir gleich darüber auch das noch vertiefend diskutieren, im Kern nur begreifen können, wenn wir es aus den biblischen Herkunftstraditionen her deuten. Erich Fromm sagt, Das Unterscheidungskriterium besteht darin, fördert die Religion menschliche Entwicklung, die Entfaltung spezifisch menschlicher Kräfte oder lähmt sie das menschliche Wachstum? Und da sind wir bei der Frage der Macht, einer realen Macht und nicht an der metaphysischen Frage der Existenz Gottes oder Nicht-Existenz Gottes. Was existiert, sind diese Mächte der Destruktion. Innerhalb bestimmter orthodoxer marxistischer Traditionen hat man eher gefremdelt mit dieser Fetischismuskritik des Kapitalismus. Es war dann in den 70er, 60er Jahren die lateinamerikanische Theologie der Befreiung, die neu diese marxistische Tradition der Fetischismusanalyse entdeckt hat, umgeformt hat und damit auch zu einer Weiterentwicklung des Marxismus geführt hat, indem man dieses Denkmotiv von Marx wiederentdeckt hat und theologisch mit der biblischen Götzenkritik so verbunden hat, wie es Moses Hess und auch Karl Marx selber getan hat. Karl Marx hat nämlich immer wieder biblische Begriffe aufgenommen, wenn er über die Destruktivität des Kapitalismus gesprochen hat. Da war die Rede vom Baal. Baal, das sind diese Funktionen der vorderasiatischen Gottheiten, die Menschenopfer einfordern. Und Marx sagte, Kapitalismus macht dasselbe, nur noch viel ärger. Die alten Baale, von denen die Bibel spricht, die haben einmal im Jahr vielleicht ein Kindesopfer erzwungen. Der Kapitalismus erfordert die Kindesopfer der Armen tagtäglich durch seine Produktionsweise. Dann spricht Marx vom goldenen Kalb, vom Mammon, vom Moloch und dergleichen. Alles biblische Kritikpunkte einer Religion, die sozusagen auch nicht standhalten kann vor dem Unterscheidungskriterium von Erich Fromm, ob Religion Leben fördert oder Unterdrückung fordert. Während die Kirchen des Nordens den Marxismus immer stark angegriffen haben, waren es die Kirchen des Südens aufgrund ihrer Erfahrungen mit den Auswirkungen eines entfesselten Kapitalismus, die diese Kapitalismuskritik von Marx neu aufgegriffen haben und das, was sie erlebt haben, einen götzendienerischen Kapitalismus genannt haben. Es gibt so etwas wie eine große Ökumene aller Kirchen, die hierzulande kaum bekannt ist. Alle Kirchen, die im Ökumenischen Rat der Kirchen versammelt sind, etwa 350 Kirchen aus Ost, West, Nord und Süd, und auch die römisch-katholischen Kirchen, sind sich einig darin, dass sie sagen, dass der herrschende Kapitalismus, der deregulierte neoliberale Kapitalismus, Götzendienst in dem Sinne ist, wie Karl Marx den Kapitalismus als Fetischismus beschrieben hat. Es gibt die offiziellen Erklärungen vom Lutherischen Weltbund aus dem Jahre 2003, des Reformierten Weltbundes des Jahres 2004 und ganz markant im Jahre 2013 vom jetzigen Papst Franziskus. Er war derjenige, der erstmals einen Zentralbegriff von Marx sozusagen in seinem eigenen analytischen Denken in der katholischen Kirche aufgenommen hat. Da heißt es, Zitat, wir haben neue Götzen geschaffen. Die Anbetung des antiken goldenen Kalbes hat eine neue und erbarmungslose Form gefunden im Fetischismus des Geldes und in der Diktatur einer Wirtschaft ohne Gesicht und ohne wirklich menschliches Ziel. Das ist sozusagen Marx. Das ist sozusagen im Kern die Kritik von Marx am Kapitalismus. Hier wird der Kapitalismus als Fetischismus beschrieben, der kein menschliches Ziel hat, nur sich selber der eigenen Kapitalmehrung dient. Er ist eine Wirtschaft, die funktioniert ohne Gesicht, allenfalls Charaktermaske kennt. Erstmals wird hier also in der römisch-katholischen Kirche der Zentralbegriff von Karl Marx zur Kritik des Kapitalismus aufgegriffen. Die anderen Kirchenbünde sprechen davon, dass wir es mit einem System zu tun haben, das absolute Gefolgschaft fordert und keine Alternativen zulässt. In der ethischen Kritik haben die Kirchen schon immer wieder den Kapitalismus kritisiert und ihn dieser Kritik unterzogen. Aber hier geht es um etwas anderes. Hier geht es darum, dass die Unterwerfung des Menschen unter, Zitat, sakralisierte Mechanismen des herrschenden Wirtschaftssystems, so Papst Franziskus, die dazu führen, dass das Geld zu einem Götzen gemacht wird, die, ans Zitat, statt der Menschheit zu dienen, über sie herrscht, tyrannisiert und sie terrorisiert. Wenn Sie diese Worte hören, können Sie sich vorstellen, dass die Kirchen diese Zitate hier nicht propagieren. Hier wird unser herrschendes Wirtschaftssystem ein System genannt, das nicht den Menschen dient, sondern über sie herrscht, sie tyrannisiert und terrorisiert. Papst Franziskus sagt, der wirkliche Terrorismus, mit dem wir es zu tun haben, ist die herrschende Wirtschaftsweise. Die Pointe der Fetischismusanalyse bei Marx, Erich Fromm und den Kirchen besteht darin, dass sie nicht nur bildlich vom Götzendienst redet, sondern deutlich macht, dass mit dieser Metapher des Götzendienstes ein eigener Erkenntnisgehalt zur Sprache kommt, der über die bloße Begrifflichkeit hinausgeht und deutlich machen wird, hier geschieht tatsächlich Unterwerfung, hier geschieht tatsächlich etwas, dass die Menschen dem Götzengeld als Opfer vor die Füße gelegt werden. Also es geht um eine Kritik tatsächlicher Herrschaft und Macht über Menschen und ihre tatsächliche Unterwerfung. Und die Götzenkritik ist eine kritisch-normative Analyse in der praktischen Absicht, lebenszerstörende Verhältnisse und Herrschaft zu überwinden und eine Zivilisation des Lebens zu schaffen. An diesem Punkt können wir direkt mit Erich Fromm weiterreden. Erich Fromm ist derjenige, der sagt, wir brauchen angesichts solcher Verhältnisse einen humanistischen Protest. Ich möchte nur drei solcher Elemente eines humanistischen Protestes formulieren, der ausgesprochen an der Zeit ist und auf Erich Fromm zurückgeht. Erich Fromm nimmt dabei, wenn Sie so wollen, Bezug auf vormoderne Freiheitstraditionen, vormodern, die noch nicht vom kapitalistischen Virus infiziert sind. Für ihn haben diese vormodernen Freiheitstraditionen Einsichten, die nicht nur einfach vormodern und deswegen überwunden sind, sondern sie sind vor allem Ausdruck einer anderen freiheitsstiftenden Zivilisationskultur. Und das ist der Punkt, wo Erich Fromm über den biblischen Sabbat spricht als eine Freiheitstradition. Es ist mit dem biblischen Sabbat mehr als die Ruhezeit, die auch Sklaven brauchen, weil sie nicht rund um die Uhr arbeiten können. Sondern für Erich Fromm ist dieser Sabbat der Inbegriff einer Freiheit von zweckgerichteter, instrumenteller Arbeit und einer Freiheit für Tätigkeiten jenseits der Zwecke. Er schreibt so schön in der biblisch-jüdischen und rabbinischen Tradition, dass er sagt, der Sabbat in rabbinischer Tradition bedeutet, dass der Mensch lebt, als hätte er nichts, als verfolgte er kein Ziel, außer zu sein. Und dann füllt er diesen Sabbat sozusagen als Metapher mit einem Sechseck der Humanität. Und er sagt, jeder Mensch hat das Recht und die Zeit und den Raum, den Freiheitsraum, diese wesentlichen humanen Kräfte zu leben, nämlich er führt sie so auf und sagt, beten, studieren, essen, trinken, singen, lieben. Niemand soll am Ende seines Lebens sagen, er hatte dazu keine Zeit gehabt. Also verboten wird hier nicht am Sabbat die Arbeit an sich, sondern es wird eben jene zweckdienliche Arbeit, die wir Erwerbsarbeit nennen, ausgegrenzt, um einen Freiraum zu eröffnen, wo andere Tätigkeiten als nur die herstellende und die zweckdienlich gelebt werden können. Das ist eine Idee der Freiheit, die aus vorkapitalistischer Zeit zu uns kommt. Und eine zweite Idee der Freiheit, für die Erich Fromm eingetreten ist, ist das bedingungslose Grundeinkommen. Er hat es formuliert im Kontext der Debatte um die Formulierung des Sozialpaktes von 1966, und er nennt dieses bedingungslose Grundeinkommen das Recht auf Leben, Nahrung, Unterkunft, Bildung, medizinische Versorgung als ein dem Menschen angeborenes Recht, auf das er ein Recht hat, auch unabhängig davon, ob er sich für diese Gesellschaft nützlich macht oder nicht. Und er nennt dieses Grundeinkommen ein tief in der religiösen und humanistischen Tradition des Westens verankertes Prinzip. Es ist jetzt nicht die Zeit, auf das bedingungslose Grundeinkommen zu reden, auch wie es heutzutage jetzt wieder neu enteignet wird durch die IT-Technologen, die Folgen ihrer Technologieentwicklung der Gesellschaft überwälzen wollen und dann ein bedingungsloses Grundeinkommen einfordern. Hier geht es um eine andere Grundidee, eine Grundidee, die nicht zynisch über Freiheit spricht, sondern reale Freiheitsräume ermöglichen will. Auch hier Marx zu zitieren, Marx hat gesagt, die wirkliche Ökonomie, die Ersparung besteht in der Ersparung von Arbeitszeit. Also keineswegs Entsagung von Genuss, sondern Entwicklung von Power, von Fähigkeiten zur Produktion und daher sowohl der Fähigkeit wie der Mittel des Genusses. Ersparung der Arbeitszeit gleich Vermehrung der freien Zeit, das heißt Zeit für die volle Entwicklung des Individuums, die freie Zeit, die sowohl Mußezeit als auch Zeit für höhere Tätigkeiten ist. Ein dritter Punkt, den hier abschließend zu benennen ist, wenn wir Freiheit nicht in dem neoliberalen Sinn, sondern in der freiheitsstiftenden Tradition als Gegenposition zu dem zynische Freiheit verheißenden Neoliberalismus positionieren wollen, dann müssen wir auch neu über den Freiheitsaspekt des Rechts sprechen. Recht sichert Freiheit. Das soziale Recht, Arbeitsrecht sind ein Modus von Freiheit gegenüber den Zwängen des Marktes. Die andere Deregulierung, die Freiheit verspricht und doch Unfreiheit schafft und den Marketingcharakter der Arbeit, von der Erich Fromm gesprochen hat, im Neoliberalismus durch die Entkleidung der Arbeit von sozialen Schutzrechten verschärft. Diesen Prozess müssen wir Widerstand leisten, indem wir neu über den Wert von Recht, von sozialen Rechten sprechen. Wir sind es wert, so lautet deswegen auch zu Recht der Protest von Verdi in der diesjährigen Tarifbewegung. Wir sind es wert, aber dazu braucht man Recht. Tarifrechte, normierte Arbeitsbedingungen, Tarifverträge, die Arbeit neu mit Würde versehen. Die Würde der arbeitenden Menschen muss in sozialen Rechten in Arbeit, durch Arbeit und auf Arbeit durchbuchstabiert werden. Und zur Würde der Arbeit gehört auch, dass alle Arbeiten des Menschen und nicht nur Erwerbsarbeit wertgeschätzt werden, deswegen auch Care-Arbeit, Sorgearbeit, die wir nicht gleich hören werden, Land genommen werden, ausgeweitet werden, alle Arbeit wird ökonomisiert, wie Klaus Dörre gleich sicherlich beschreiben wird, sondern dass wir diese neuen Grenzen ziehen müssen, wo Arbeit ökonomisiert werden darf. Und sicherlich in Bezug der Sorgearbeit gilt das so. Sie darf nicht einfach den Interessen der Finanzinvestoren ausgeliefert werden. Gegen die strukturelle Respektlosigkeit der Arbeit gegenüber der Würde des Menschen hat Erich Fromm mit Marx einen zutiefst humanistischen Protest formuliert. Und Erich Fromm greift dabei bewusst auf vormoderne Freiheitstraditionen wie den biblischen Sabbat und andere Motive zurück, Motive, die noch nicht vom kapitalistischen Denken infiziert sind. Und ich freue mich in diesem Sinn, den letzten Satz so formulieren zu können, dass wir mit Erich Fromm am 200. Geburtstag von Karl Marx daran erinnern können, dass Erich Fromm mitten im Kalten Krieg, nämlich 1963, davon gesprochen hat, dass Marx eine Blüte der westlichen Humanität war. Ich danke Ihnen.